Postmigrantische Gesellschaft.
Sorgearbeit.
Sorgearbeit.
Perspektiven.
Reflexionsräume. Globales Lernen.
Globales Lernen.
Postmigrantische Gesellschaften in Deutschland.
Wir haben uns Allianz genannt.
Enriquecernos con mutuamente. Gemeinsam zu lernen.
Gemeinsam, gerecht, global.
Sorgen, Lernen, Handeln in
postmigrantischen Allianzen.
Podcast.
Ich bin Adriana.
Ich bin Anna Jansi.
Ich heiße Christoph.
Mein Name ist Luciana.
Ich heiße Kiffer.
Ich bin Mike.
Also ich heiße Ruda.
Ich bin Sulka.
Hallo, ich bin Jasmin.
Sie alle arbeiten zusammen im Projekt Gemeinsam, gerecht, global. Sorgen, Lernen, Handeln in postmigrantischen Allianzen. Das auf 2 Jahre angelegte Projekt ist eine Kooperation von Organisationen aus Berlin und aus Leipzig. Das Konzeptwerk Neue Ökonomie, der Dachverband der Migrantinnenorganisationen, das Entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen, die Organisation Yeschel Chamber und das Forschungszentrum Entwicklungskommunikation Communication for Social Change der Universität Leipzig. All diese Organisationen bringen ihr Fachwissen und ihre unterschiedlichen Erfahrungen in den Prozess ein. Sie lernen einander, ihre Themen, ihre Zielgruppen und ihre verschiedenen Arbeitsweisen kennen, um gemeinsam eine Reihe von Bildungsangeboten zu erarbeiten. In Workshops und Kongressen verbinden sie die Themenbereiche Sorgearbeit, Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit, soziale Ungleichheit und globale Gerechtigkeit, Rassismus und koloniale Kontinuitäten und globales Lernen. Die Themen werden in einem globalen Kontext betrachtet und diskutiert. Denn das Projekt ist geleitet von der Frage, was wir voneinander lernen können und was wir miteinander erreichen können, um die Welt gemeinsam gerechter zu gestalten. In dieser ersten Podcast-Folge werden die Mitwirkenden und die Themen des Projektes vorgestellt.
Ich bin Adriana und also mein Mädchenname ist Adriana Müller-Bogota und also ich identifiziere mich mehr mit diesem Namen als mit meinem jetzigen Namen, weil ich jetzt verheiratet habe und jetzt heiße ich in Deutschland Adriana Müller-Blatt, aber mein Mädchenname ist Adriana Müller-Bogota, weil mein Papa, Herr Müller, ist Deutscher, ein Deutscher, der schon über 40 Jahre in Kolumbien wohnt und meine Mutter war Kolumbianerin und Nachname Bogota, wie die Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Bogota, die Hauptstadt von Kolumbien. Ich wohne jetzt in Deutschland seit 2001, also jetzt dieses Jahr ist mein 20-jähriges Jubiläum. Ich lebe jetzt fast die Hälfte meines Lebens in Deutschland. Also die Hälfte habe ich in Kolumbien gewohnt, die Hälfte in Deutschland und ich bin jetzt in einem Punkt, wo ich finde es toll, dass Käfer jetzt entschieden hat, er will hier bleiben, aber in meinem Fall, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier bleibe oder ich zurückgehe nach Kolumbien oder vielleicht ganz woanders hin. Also, mein Leben ist noch in Entwicklung. Und dadurch diese Geschichte, dass ich praktisch immer, also zwischen diese zwei Kulturen aufgewachsen bin, bin ich... Ich bin auch sehr kritisch mit beiden Kulturen, also mit, wie die Sachen zurzeit in Kolumbien laufen, politisch und sozial und wirtschaftlich und so weiter, finde ich nicht gut. Aber die Sachen hier gerade in Deutschland laufen, finde ich auch nicht gut. Deswegen bin ich gerade in einem Moment, wo ich nicht weiß, was, also wer ich bin und mit was ich mich identifiziere. Aber ich glaube, das ist gut. Ich denke, ich bin ein kritischer Mensch und deswegen beschäftige ich mich mit globales Lernen. Ich habe jetzt seit 2 Jahren damit angefangen. Ich bin Referentin für Bildung für nachhaltige Entwicklung und globales Lernen. Ich mache Projekttage in Schulen mit Schülern, aber ich arbeite auch mit Multiplikatoren und Erwachsenen und dank die Unterstützung von Anna Jansi, die mich sehr viel unterstützt hat, dass ich das jetzt mache, bin ich jetzt auch in diesem Projekt. Aber das ist dann die nächste Frage, oder?
Ich bin Anna Jansi. Ich komme ursprünglich aus Nicaragua. Ich bin in Nicaragua geboren und da auch aufgewachsen. Und dann bin ich nicht so gereist wie Kefa und habe auch keine binationale Herkunft. Allerdings bin ich interessiert für andere Herkünfte. Und ich habe mich entschieden, nach Deutschland zu kommen, zu studieren, durch die Stadtpartnerschaft zwischen Hamburg und meiner Heimatstadt, Lyon, kam ich in Kontakt mit der deutschen Kultur und habe ich mich entschieden, ein Studium hier in Deutschland zu machen und die Sprache zu lernen. Dann habe ich mich entschieden, hier doch länger zu bleiben und bin ich aber dann konfrontiert mit verschiedenen Begrifflichkeiten, die mich definieren. Also ich bin hier Ausländerin, ich bin hier Migrantin, ich bin hier People of Color, ich bin hier Menschen aus dem globalen Süden und das hat mich überfordert und mich unsicher gemacht, was für ein Mensch ich bin. Und wird auch verlangt, dass jeder Mensch eine Positionierung hat und dann, ich bin in diesem Moment eine Positionierung zu finden und ich weiß es nicht, ob ich die finden werde. Ich möchte einfach nur als Mensch in einem Ort leben, der friedlich ist, ohne mich positionieren zu müssen. Ja, das bin ich.
Soll ich anfangen?
Ja.
Okay. Also ich heiße Christoph und ich arbeite beim Konzeptwerk Neue Ökonomie. Das ist ein Verein hier in Leipzig. Und dort bin ich im sogenannten Bildungsteam. Deswegen verstehe ich mich auch so in erster Linie so als Bildungsarbeiter oder Bildungsreferent oder Bildungsaktivist. Und mein Anliegen ist da, so kritische Bildungsarbeit zu machen im Bereich Nachhaltigkeit und globales Lernen. Und dabei geht es mir und uns vor allem um ein gemeinsames Lernen, wo wir uns gegenseitig stärken und für eine gerechtere Gesellschaft und ein gutes Leben lernen im Rahmen ökologischer Grenzen. Also sozusagen schauen, uns Gesellschaft kritisch anschauen und gemeinsam gucken, welche Verhaltensweisen wollen wir verlernen, welche wollen wir neu erlernen, wie können wir uns kollektiv anders organisieren, damit eben ein friedlicher, solidarischer Umgang miteinander und in der Welt möglich ist. Und dafür gestalten wir und ich irgendwie Bildungs- und Lernräume gemeinsam mit anderen. Also ganz konkret quasi führen wir Sachen durch, gestalten Methoden, machen Fortbildungen zu diesen Methoden, aber wir organisieren eben auch Lernräume, also gestalten Prozesse, in denen dann vielleicht andere Leute sozusagen Maßnahmen durchführen. Und so ist es jetzt auch in diesem Projekt, das wir quasi als Kooperationsprojekt gestartet haben.
Ich bin Mike und auch Mike Kosoneski. Genau, ich stelle mich meistens so vor, dass ich, dass Menschen meinen Namen benutzen können, wenn sie in Bezug zu mir sprechen. Ich benutze kein Pronomen. Ich arbeite als Bildungsreferentin und mache so Veranstaltungsorganisationen. Bin aber auch ganz happy, wenn ich so in Bewegung bin. Genau, ich versuche eigentlich relativ viel auch zu schauen, was so kreativ irgendwie in meinem Alltag passieren kann. Zum Beispiel tänzerisch. Und im Projekt bin ich Teil seit quasi Anfang an und arbeite auch mit dem Konzeptwerk Neue Ökonomie, bin da Teil des Kollektivs. Das ist ein gemeinnütziger Verein hier in Leipzig und ich glaube, so eine Brücke ist einfach die Verbindung aus rassismuskritischer Arbeit, Arbeit für die Themen von Nachhaltigkeit, ökologisch und sozial. Vom Konzeptwerk her vielleicht nochmal so ein Schwerpunkt zu ökonomischer Bildung, also so Kritik an Wirtschaftsweise und ja vielleicht auch einen besonderen Bezug zu den Problemen sozialer und ökologischer Zerstörung vielleicht auch oder ja das Problem des Klimawandels und sozialer Ungerechtigkeit zusammenzusehen mit ökonomischen Faktoren. Und im Projekt kommen ganz viele solche Ideen auch zusammen unter dem für mich eigentlich eher Schirmthema von einer Kooperation. Wir haben das ja auch Allianz dann genannt, weil ich das Gefühl habe, es muss sehr viel perspektivisch angegangen werden, sozusagen wie wir gesellschaftlich gerechter leben wollen. Und ich glaube, das hat mich so motiviert, Teil des Projekts zu sein.
Mein Name ist Bujan Mitch, ich bin Geschäftsführerin von Yeshe Chambal. Yeshe Chambal mobilisiert seit Jahren vor allem die migrantischen Communities für Umwelt- und Naturschutz. Dafür entwickeln wir niederschwellige, mehrsprachige Aufklärungsmaterialien. Wir entwickeln Veranstaltungsformate für die Menschen, die normalerweise keinen Zugang für Umwelt- und Naturschutzthemen bisher alle haben.
Hallo, ich bin Jasmin und arbeite bei Yeshe Chambal als Projektkoordinatorin. Yeshe Chambal ist ein interkultureller Umweltverein. Die Aufgabe ist vor allem, türkisch- und arabischstämmige Menschen für Umweltthemen zu sensibilisieren und aufzuklären. Unser Hauptsitz ist in Berlin, aber wir bieten auch sehr viele Schulungen und Konferenzen und Seminare bundesweit an.
Also ich heiße Rodara Badakhshi, bin hier seit langem Leipzigerin.
Ich bin Sulka, mein Pronomen ist sie und ich bin dabei im Projekt seit Februar dieses Jahr durch die Kooperationarbeit mit der Migra. Und der Migra ist die Dachverband der Migrantinnenorganisationen. Da bin ich aktiv auch seit 2017. Und ich bin aktuell in die politische Bildungsarbeit. So mit der Migra habe ich einige Projekte mit Empowerment-Arbeit und mit Frauen, mit Flug- und Migrationsgeschichte. Und das ist auch so, was wir im Projekt Gemeinsam gerecht global als Zielgruppe erreichen wollen. Und ein bisschen auch so solche Gruppe im Projekt engagiert. Ja.
Ich heiße Kefa Hamidi. Eigentlich heiße ich Kefa Yat. Genauer gesagt Kefa Yatullah Hamidi. Es wurde immer mit der Zeit kürzer, der Name, weil nicht verstanden wurde. Ich überlege wieder, das Ganze zu benutzen. Weiß ich nicht, warum. Genau. Ich beginne mit der Vorstellung. Also ich bin erstmal beruflich, auch kurz gesagt, Kommunikationswissenschaftler. Aber das ist vielleicht nicht so interessant. Interessant ist, überlegt habe, wie ich mich vorstelle, diese persönliche Ebene. Ja, ich bin jemand, der bleiben möchte in einem Ort. Ja? Und ich habe mit dieser Frage, warum so ist, viel beschäftigt letzte Zeit. Das hat auch mit dem, wo ich geboren bin, mit dem Land zu tun, weil dort katastrophale Transformation stattgefunden hat, letzten 3-4 Wochen. Aber mich vorzustellen, ich möchte bleiben. Und das hat damit zu tun, weil ich davor immer im Reisen war. Ich musste reisen. Ja, ich bin in einem Tal geboren, nennt sich auch auf Deutsch übersetzt Tal des Lichtes. Das ist ein Tal, zwei Berge, dazwischen liegt so eine Gegend. Dort bin ich geboren und mit 4 oder 5 Jahren bin ich dann nächste Großstadt mit meinem Vater, weil er gearbeitet hat, Richter war, er musste immer reisen. Und bin ich dann zu dieser nächsten Stadt dort geblieben und dann auch in die Schule gegangen. Diese Stadt heißt Jalalabad. Das ist so Grenzregion zu Pakistan. Bis zur 8. Klasse und dann wieder weiter verreist nach Kabul in der Hauptstadt. Dort habe ich Schule abgeschlossen. Um weiterzumachen die Reise, dann bin ich mit der, habe ein Stipendium bekommen. Ich habe mal angefangen, Studium dort in Afghanistan und dann habe ich Stipendium bekommen, bin ich nach Russland gekommen. Genau, ich war dann in Russland. Ein Jahr habe ich dort Sprache gelernt und Medizin studiert. Und dann kam auch dort Transformation. Erinnert man sich, Jelzin, Gorbatschow musste wieder das Land verlassen. Dann bin ich nach Deutschland gekommen. Und in Deutschland bin ich jetzt seit Anfang der 90er Jahren. Erstmal in Dresden, jetzt in Leipzig. Und das erklärt für mich ein bisschen, ja, warum ich immer bleiben möchte und nicht so reisen mag.
Thank you.
Was sind eure Themen?
Das Konzeptwerk arbeitet im Prinzip ja kritisch zu Wirtschaft und kritisch zu einer Lebens- und Produktionsweise, die aus unserer Sicht auf Ausbeutung basiert, also vor allem Ausbeutung von Natur, Ausbeutung von unterschiedlichen Menschengruppen, insbesondere Menschen im globalen Süden, aber auch Menschen hier vor Ort, Sorgearbeit und wird ausgebeutet, insbesondere dann auch Arbeit von Frauen deshalb.
Das Thema Sorgearbeit, besonders jetzt in der Corona-Pandemie, was es so sehr wichtig geworden ist und was auch merke, sehr wichtig geworden ist, weil auch die Gesellschaften der Industrieländer auch davon betroffen sind. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre noch nicht ein Thema, was schon lange wichtig ist. Und jetzt, da sogar die Industrieländer davon betroffen sind, von der Corona-Pandemie, ist die Sorgearbeit jetzt sehr wichtig geworden. Und das ist auch ein Schlagwort in unserem Projekt.
Und wenn Menschen im globalen Süden ausgebeutet werden und diese Lebens- und Produktionsweise historisch vor allem im globalen Norden entstanden ist.
Globalisierung sollte man im Paket mit der Kolonialisierung betrachten. Also das ist so meine Perspektive.
Dann bedeutet das eben auch, dass sozusagen nicht weiße Menschen auch oft ausgebeutet werden für eine Lebens- und Produktionsweise, die eben auf Wachstum basiert und vor allem eine Konsumgesellschaft hier im globalen Norden ermöglicht.
Für mich persönlich ist das Thema Gerechtigkeit das Wichtigste, Gerechtigkeit zu schaffen irgendwann zwischen Ländern des globalen Nordens und Ländern des globalen Südens. Diskriminierung abschaffen, aber es gibt so viele verschiedene Arten, also außer Rassismus gibt es ganz viele andere Diskriminierungen, aber ja, für mich persönlich ist dadurch, was ich schon erzählt habe, meine persönliche Geschichte, ich sehe die Unterschiede zum Beispiel zwischen Ländern in Lateinamerika und Ländern in Europa, dass Länder in Europa oder Länder des globalen Nordens von unseren Ressourcen profitieren und dadurch wir noch sehr viel Armut haben, zum Beispiel in meinem Land Kolumbien. Da muss noch sehr viel getan werden, um Menschen hier in Deutschland aufzuklären, es gibt noch diese Probleme und ihr habt auch damit zu tun. Also ihr seid auch dafür verantwortlich, für diese Probleme, die wir zum Beispiel in Kolumbien haben. Und dafür erstmal zu sensibilisieren. Das ist, was ich versuche und das ist, denke ich, der erste Schritt.
Werde dir bewusst, in was für einer privilegierten Situation du bist, qua deiner Geburt, was nicht freiwillig ist, sondern Zufall. Wo hat es dich vielleicht getrieben, hingetrieben oder nicht? Also Migration ist einer der Hauptpunkte natürlich. Entwicklungen von globalen Migrationsbewegungen, von Binnenmigration und natürlich ganz aktuell ab 2014, 15, 16 dann Flucht nach Mittel- und Nordeuropa und welche Veränderungen das gesellschaftlich mit sich gebracht hat und was macht es mit den Menschen hier, aber vor allem auch die es wirklich betrifft. Was passiert mit ihnen und wo finden die sich wieder auch im Bildungssystem in Deutschland, in Sachsen?
Wie sind wir von Rassismus auch betroffen als Migrantinnen, Frauen? So, manchmal klingt auch so nur als Begriffen, aber für uns ist es auch so wie eine Realität.
Eine Lebens- und Produktionsweise, die eben auf Wachstum basiert und vor allem eine Konsumgesellschaft hier im globalen Norden ermöglicht. Und die eben auch ganz eng verbunden ist mit der Entstehung des Klimawandels. Und gleichzeitig sehen wir halt, dass sozusagen die Auswirkungen des Klimawandels insbesondere halt jene Menschen hart trifft, die halt ausgebeutet werden. Und das sind aber nicht die Menschen, die das hauptsächlich verursachen.
Wie habt ihr euch auf die Themen im Projekt geeinigt?
Das war auch eine sehr spannende Phase und die läuft noch, die die Phase. Also es ist gar nicht abgeschlossen. Es sind ganz viele Begriffe gefallen, wo wir gesagt haben, die sind uns wichtig. Wir haben uns, glaube ich, sehr früh über Verständnis von postmigrantisch unterhalten. Was ist das? Wer versteht was drunter? Wir waren aus anderen Zusammenhängen, die verschiedenen Akteure in den Bereich oder Umsetzung von, wie kann man etwas entwestlichen, dekolonialisieren, die sozialökologische Transformation, die Care-Situation und all diese Themen sind ja nochmal durch die Pandemiezeit sowieso ganz anders und schwer geworden im Sinne von wiegen schwer für ganz viele Menschen und sogenannten Zielgruppen. Viele Teilnehmerinnen und Kolleginnen kommen ja aus dem Bereich globales Lernen. Das ist natürlich ein Schwerpunkt dann auch. Wobei es aber von Anfang an klar war, da verstehen viele ganz verschiedene Sachen drunter. Und das war auch schon dieser spannende Moment zu sagen, das müssen wir nochmal rauskriegen. Woher kommt das? Was ist das? Was meinen wir damit? Wie setzen wir es um? Und das wollten wir alles irgendwie uns anschauen und sagen, wo findet das wo sein Platz? Was versteht wir drunter? Und vor allem diese Multiperspektivität wollten wir da reinbringen, der Akteure, damit das auch richtig vielfältig wird.
Und was bedeutet globales Lernen für euch?
Education global.
Es ist mir irgendwie ein bisschen beides zu riesig, ne? Global und Lernen, was ist das alles? Okay, ja, alles ist global und alles ist Lernen, lebenslanges Lernen.
Ja, also globales Lernen versucht natürlich die Zusammenhänge zwischen globalem Norden und globalem Süden, versucht natürlich auch noch Ausbeutung und Menschenrechtsverletzungen auch bekannt zu machen und versucht auch zum Handeln zu überzeugen an die Bevölkerung. Allerdings beim globalen Lernen wird nicht der Ursprung dieser strukturellen Probleme, Ursprung der Ausbeutung, Ursprung von Menschenrechtsverletzungen, Ursprung von diesen gesellschaftlichen Strukturen, die zu Diskriminierung führen. Und da denke ich, wäre ganz gut, wenn globales Lernen auch die postkoloniale Perspektive berücksichtigt, postmigrantischen Ansätzen auch. Und da machen wir schon konkret was und das wäre für uns natürlich auch ein Handlungsansatz, dass die Bildungsarbeit in Sachsen zum Beispiel auch die werden soll, damit auch diese Perspektiven wahrgenommen werden im Rahmen von globalen Lernen und BNE.
Ja. Was heißt für mich globales Lernen? Globales Lernen heißt einfach, dass man von den Ungleichheiten, die es auf der Welt gibt, dass man sie sieht und voneinander lernt und diese einstudierte Ungerechtigkeit einfach so auflöst. Dass man dafür sorgt, dass es weniger wird, dass man so mehr in Balance kommt und mehr in diese, also dass Gerechtigkeit einfach so für alle, egal wo sie auf der Welt positioniert sind, das suchen wir uns ja nicht selber aus, sondern ich bin in Deutschland geboren, das habe ich mir nicht ausgesucht, das ist einfach so passiert und genauso gleiche gilt das für Menschen, die in Kolumbien geboren wurden, das sucht sich ja keiner aus, aber wir können uns aussuchen, wie wir Menschen behandeln und also wie wir einfach gegen diese Ungerechtigkeit kämpfen können und was wir dafür tun können.
Education global, also es la posibilidad de poder encontrarse diferentes perspectivas para entender la una situación. Entonces, digamos que es reconocer las dificultades también y conflictos que existen en nuestro planeta, no solamente en un país, con un grupo específico, sino que entender que existe un pensamiento global en donde posiblemente esa situación no solamente esté en un contexto específico, sino que a su vez esté en diferentes lugares. Entonces, puede que aquí la situación del racismo sea bastante fuerte, pero es algo que afecta igualmente en muchos lugares del mundo. Y poder, en cierta forma, entender este conflicto desde diferentes miradas para poder encontrar soluciones es como a lo que lleva este entendimiento de la educación global. Y en cierta forma también ayuda a expandir un poco más las pequeñas acciones o necesidades que se dan en lugares que posiblemente no son fácilmente reconocidos. Entonces, digamos, como la desigualdad social, como en cierta forma, desde el norte global, podría hacer mucho más para que haya más igualdad social en el sur global. ¿Y qué acciones se deben emprender para que haya un entendimiento entre ambas latitudes y, en cierta forma, entre los dos se puede encontrar una equidad y que no solamente quede en un solo lugar del planeta, sino que esté en todo el mundo? Pero, sin embargo, es algo que al principio puede ser muy abrumador tratar de emprender acciones que no solamente den soluciones a una pequeña población, sino que den soluciones a muchas más personas. Soll ich das übersetzen?
Google Translator.
Die Bildungsarbeit in Sachsen ist ganz weiß geprägt, also von weiß positionierten Referentinnen, die Themen zum globalen Lernen oder die Themen von der Bildungsarbeit in verschiedenen Räumen beitragen und diese Perspektive, die globale Perspektive nicht wahrnehmen. Und Deutschland ist eine Einwanderungsgesellschaft, soll schon lange überzeugt sein davon und dieses Potenzial auch schon sehen. Und dieses Potenzial soll auch im globalen Lernen und der Bildungsarbeit in Sachsen genutzt werden.
Also aus meiner Erfahrung bin ich als Referentin fürs ENS-Arbeiten, machen wir meistens das zu zweit, sodass praktisch eine weiß positionierte Person und eine Person, die aus dem globalen Süden kommt, zusammen so zum Beispiel eine Veranstaltung oder einen Workshop durchführen, damit praktisch beide Positionen gezeigt werden. Und in Schulen ist es so, dass die meisten Lehrer sind weiß, sind von hier, und die machen so einmal im Jahr eine Projektwoche und dann laden sie so Menschen wie wir ein, um dort Projekttage mit den Schülern zu machen. Und dann reden wir mit denen über Probleme, die Menschen in den globalen Süden haben. Zum Beispiel, wie leben die Kakaobauer in der Elfenbeinküste oder wie leben die Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Aber das in 4 Stunden oder 5 Stunden zu zeigen, ist eigentlich nicht genug. Also das musste alles viel mehr in dem ganzen Curriculum eingebaut werden. Deswegen als globales Lernen musste ein Thema in der Bildung, in den Schulen, in Kitas, in Grundschulen, in Gymnasien, in Oberschulen und in Universitäten und so weiter sein.
Referent aus dem globalen Süden, wie Adriana gesagt hat, also sie kann über ihre Erfahrung vermitteln. Allerdings haben sie auch Kompetenzen als Hintergrund, die Bildung, die sie haben, die Kenntnisse von ihrem Herkunftsland auch weiter vermitteln können oder thematische Kompetenzen. Zum Beispiel Adriana ist Umweltingenieur und sie vermittelt auch den Fokus von Umweltfolgen, zum Beispiel in der Textilindustrie. Na, also die sind so Kompetenzen, Expertisen, die gut sind und wahrgenommen werden sollen. Und der andere Aspekt ist auch noch, durch diesen Ansatz, den wir so unterstützen, ist die Anerkennung von Deutschland, dass es eine Einwanderungsgesellschaft ist und dass auch diese Bevölkerungsgruppe auch wahrgenommen werden soll in allen Bereichen, also nicht nur in der Bildungsarbeit in Sachsen, in allen Bereichen der Gesellschaft.
Die Zugänge sind noch nicht da. Das heißt, wir sollten nicht thematisch weiterarbeiten, sondern wir sollten neue Wege schaffen, neue Kommunikationsformate entwickeln, wie wir diese Menschen für dieses Thema auch mobilisieren können.
Bildungsmaterialien zum Beispiel auch. Wie werden Bildungsmaterialien hergestellt oder entwickelt? Wer sind die Akteure, die Bildungsmaterial erstellen? Wer ist da drin, soll sich man auch fragen. Bilderreproduktion, wie waren die Bilder reproduziert? Und wie ist auch eine persönliche Reflexion, auch persönliche Positionierung, vor allem weiß positionierten Menschen stellen sollen, diese Fragen, die vor allem auch in der Bildungsarbeit tätig sind.
Ja, ich habe es auch versucht, vorhin schon anzudeuten. Also ich glaube, das Hauptproblem ist, dass globales Lernen eben in Deutschland genauso wie, also vielleicht weniger als Bildung für nachhaltige Entwicklung, aber trotzdem dennoch stark aus der Perspektive von eher privilegierten weißen Menschen gemacht wird. Und auch das, was globales Lernen sein soll und die Verbreitung von globalem Lernen sehr stark aus dieser Perspektive ins Land und in die Institutionen getragen wird. Das bedeutet dann unterschiedlichste Sachen. Also es trifft ja auch auf mich und uns zu, ne? Also so weiße Menschen, die tendenziell studiert haben und vielleicht materiell auch eher privilegiert sind, beschäftigen sich mit Fragen von globaler Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und machen dazu vielleicht Bildungsarbeit und Perspektiven werden dann aber sozusagen dabei nicht mitgenommen, weil es halt aus einer bestimmten Perspektive gemacht wird. Und dabei werden natürlich dann Sachen nicht wahrgenommen, es gibt blinde Flecken. Es stellt sich auch die Frage, wessen Wissen wird hier eigentlich verbreitet? Was sind die Quellen, auf die wir da zurückgreifen? Und in der Tendenz würde ich sagen, dass das dazu führt, dass eben Ursachen nicht bearbeitet werden, sondern wir auf so einer symptomatischen Ebene bleiben. Das ist so ein bisschen zugespitzt, weil das bewegt sich natürlich auch. Und das ist nicht sozusagen pauschal so, sondern Akteure machen das ja auch sehr unterschiedlich. Aber ich würde sagen, in der Tendenz ist es so.
Wir haben den Bezug dadurch versucht einzubringen und es aus unseren fachlichen, aber auch Praxiserfahrungen der Bildungsarbeit in Sachsen zu prägen durch den sogenannten Orientierungsrahmen Globales Lernen für Sachsen. Es ist ein Versuch seitens des Kultusministeriums, aber auch anderer beteiligter Schulen in Sachsen mit Themen einfach zu konfrontieren, aber auch zu bereichern, die eben nicht klassisch im Lehrplan stehen. Aber die Zeit, die Menschen, die Bevölkerung, der Alltag, das Leben, eben das Globale, neben dem Regionalen und Lokalen, das verlangt es aber, dass bestimmte Themen mehr Zeit bekommen, eben nur vertieft auch bearbeitet werden. Weil vieles steht im Lehrplan mit einem Satz oder einem Absatz, aber es wird überhaupt nicht vertieft damit gearbeitet. Und wir hatten einige Jahre, wo wir sehr intensiv an der Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern in Sachsen gearbeitet haben. Und so haben dann Elke Seiler und ich vom CEOG im Rahmen dieses Orientierungsrahmens Globales Lernen mit dem BNE und was in der Verantwortung vom ENS, dem Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen, auch lag, diesen Orientierungsrahmen quasi als Autorinnen mitgestaltet. Wir haben Unterrichtsmodule und Beispiele methodisch, didaktisch aufbereitet und gesagt, zum Themenschwerpunkt Vielfalt, zum Themenschwerpunkt Religion oder Interreligiosität oder gar keine Religiosität, was ja auch sehr prägsam ist für den Osten, für so ein Ostbundesland wie Sachsen und so einer Sozialisation im Sozialismus. Es ist fast wichtiger, über Nicht-Religiosität und der Rolle nach der Wende, was Religion gemacht hat, zu sprechen. Also in diesen Bezügen haben wir angefangen, globales Lernen aus unserer Perspektive zu ergänzen. Unsere Grundlage ist ja der Anti-Bias-Ansatz, wo wir bestimmte Verzerrungen in der Bildung, in der gesellschaftlichen Positionierung und so weiter mit der Frage der Haltung verbinden und über Unterschiede unbedingt reden möchten, aber den Weg auch über die Gemeinsamkeiten nehmen. Und das war das, wo wir gesagt haben, das findet einen guten Rahmen. Das kann man durchaus globales Lernen nennen. Das Wort an sich finde ich überhaupt nicht toll. Das ist mir irgendwie ein bisschen beides zu riesig, ne? Global und Lernen, was ist das alles? Okay, ja, alles ist global und alles ist Lernen, lebenslanges Lernen. Aber wenn man sich dann anschaut, aus welcher Perspektive oder von wem das kommt, kann man sich da dann irgendwie gut reinfinden. Natürlich gibt es die kritische Haltung, dass dieses globale Lernen sich einreiht oder einordnet in klassische Entwicklungs- damals Politik, jetzt Zusammenarbeit, ne? Also wer bringt was bei, wer hat welche Begriffe von Entwicklung und so weiter. Aber das dann kritisch zu reflektieren und selber an den Modulen zu arbeiten, die Methodik zu bestimmen und die Didaktik da zu formulieren, das hat großen Spaß gemacht und das wurde dann den Lehrerinnen und Lehrern in Sachsen angeboten in Form des Kataloges, die jede angestellte Person an Schulen, egal ob Grundschule, Berufsschule, Gymnasium, Mittelschule, Gesamtschule, wie auch immer, die Schulformen haben sich ja auch geändert in letzter Zeit in Sachsen, nutzen konnten. Und dann haben wir auch interessanterweise gesehen, welche Themen angenommen worden sind und welche nicht. Und diese Erfahrung bringen wir dann jetzt auch rein als CEOG, dass wir schauen, okay, wie hat sich dieses quasi in Anführungsstrichelchen gesetzte Begriff globales Lernen mit den sächsischen Realitäten verwirklichen lassen, verstanden worden oder total abgelehnt worden. Und ich glaube, da jetzt im Einzelnen in den Workshops jetzt, das nochmal vielleicht mit einer anderen Zielgruppe in der Zivilgesellschaft eher und Projektlandschaft und andere Freiwillige, das nochmal zu probieren und die Änderungen sich anzuschauen, das ist das Spannende so an dem globalen Lernen.
Also wir haben in reichen Ländern wie in Deutschland eine doppelte Moral. Und das ist die Schwierigkeit. Also das heißt, das, was wir in unserem eigenen Land nicht tun würden, tun wir in Schwellen- und Entwicklungsländern. Und das ist nicht fair. Und das heißt, wir müssten an diese Problematik rangehen. Wir müssten die Menschen in anderen Ländern genauso behandeln wie die Menschen in Deutschland. Also dass die Menschen auch als Rechte haben, dass die Menschen auch nur 40 Stunden die Woche arbeiten, dass die Menschen einfach Rechte haben, dass die Menschen in menschenwürdigen Bedingungen auch arbeiten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das heißt, die Problematik liegt viel, viel tiefer als die Produkte, die wir im Supermarkt kaufen.
Und das liegt auch daran, dass so dieses globale Lernen sehr stark immer noch verbunden ist mit diesem entwicklungspolitischen Diskurs, der eben aus meiner Sicht auch gekennzeichnet ist dadurch. Also man macht sozusagen als Land eine ungerechte globale Weltwirtschaftspolitik, die halt gewachsen ist auf Kolonialismus und Rassismus. Und dann hat man halt auch noch Entwicklungszusammenarbeit, die halt versucht, sozusagen die Symptome, die man irgendwie in der Welt verursacht hat oder verursacht, so ein bisschen auszugleichen. Aber die können nicht an die Wurzeln gehen, ohne sozusagen Widersprüche und Konflikte zu erzeugen, weil man als Land ja weiterhin von einem ungerechten globalen Weltwirtschaftssystem profitiert. Und so funktioniert halt globales Lernen auch. Ein gutes Beispiel ist meines Erachtens so der Orientierungsrahmen globale Entwicklung, der so Leitlinien für alle Länder vorgibt in Deutschland, um globales Lernen in die Schulen zu bringen und in die Institutionen. Das ist sozusagen ein Prozess geführt vom Entwicklungsministerium, also Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit und der Kultusministerkonferenz. Und das ist ein ganz dickes Papier, wo dann für so einen allgemeinen Teil, es gibt aber auch so Teile für Schulfächer und dieser Orientierungsrahmen, das ist ein Prozess, den gibt es schon sehr lange. Es wird auch ständig überarbeitet, aber es ist halt so, dass sozusagen die Menschen, die diesen schreiben, halt nicht die Vielfalt der deutschen Bevölkerung oder der globalen Bevölkerung irgendwie repräsentieren, sondern das sind halt in erster Linie ältere weiße Männer, die das oft schreiben, Akademiker auch oft. Und dann kann man sich halt fragen, ja okay, was wird dann da halt transportiert, ne? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Problem im globalen Lernen, selbst wenn sozusagen Themen trotzdem auch grundsätzlich sein können, aber dann werden daraus vielleicht nicht die richtigen Konsequenzen gezogen. Man setzt es nicht in Verbindung mit anderen strukturellen Problemen und Ähnlichem. In der Tendenz führt es halt dazu, dass Menschen sich damit beschäftigen, aber das halt am Ende nichts bedeutet. Also Strukturen werden deshalb nicht verändert.
Es gibt viele Kritikpunkte vielleicht, aber ich benenne zwei. Zum einen, das Konzept ist etwas, wo nicht so viel Quellenvielfalt herrscht. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass ein universalistisches Anspruch hat. Und wenn man historisch sieht, es geht eigentlich immer darum, was die Frage zu beantworten, was Entwicklung ist. Ja? Und wie soll Entwicklung in der Gesellschaft stattfinden? Und das ist etwas, was globales Lernen erklären möchte. Und dabei, wenn ich sage, Quellenvielfalt nicht vorhanden, sage ich deswegen, weil etwas, was in Industrieländern ja, als Entwicklung geschehen ist, will man als universalistisches Modell in ganze Welt übertragen. Und das seit 50, 60, 70 Jahren eigentlich. Und am Anfang war es so, dass man komplett die Inhalte, was auch hier geschehen ist, übertragen wollte, weil man davon ausgegangen ist, was hier funktioniert hat, kann auch überall anders funktionieren. Mittlerweile wissen wir aber, dass es nicht der Fall ist, weil alle Gesellschaften, alle Länder natürlich anders, andere Entwicklungen haben, andere, alles ist anders, also kann man nicht übertragen. Das ist selbstverständlich heute, aber damals war nicht der Fall. Und hier, das ist mein zweiter Punkt, das ist globales Lernen, zum Widerspruch zum lokales Wissen steht. Ja? Also damals war so Inhalte auch übertragen in die ganze Welt, als universalistisches Modell. Heute ist aber so, dass man die Inhalte fast dieselben sind, Quellen dieselben sind, versucht man Methode zu ändern. Also will man, ja, man muss irgendwie anders erklären und hier kommt das lokales Wissen. Also wenn wir Entwicklung in einem Land, ja, eigentlich sollte darum gehen, wie kann man Möglichkeit schaffen, dass die Menschen selber ihre Probleme definieren, aber auch ihre Lösungen. Also wenn so geschieht, dann ist auch nachhaltig, ja, diese Entwicklung. Und das ist nicht der Fall. Ja, und als Beispiel zu verdeutlichen, ich sehe jetzt Afghanistan. Ja, Afghanistan ist viel passiert in den letzten 2-3 Monaten. Und wenn in den Medien über Afghanistan gesprochen wird, dann wird immer über Afghanistan gesprochen, aber sehr, sehr selten die Menschen diese Entwicklung erklären. Das ist zum Beispiel lokales Wissen für mich. Ja? Wo kommen solche Menschen vor? Ich muss sagen, es gibt eine Entwicklung, im Vergleich zu 90er Jahren, da war noch weniger. Jetzt ist ein bisschen mehr, so Menschen, die aus Afghanistan kommen und diese ganze Transformation beschreiben. Aber immer noch sehr, sehr wenig. Ja. Und vieles wird einfach so erklärt. Und globalen Lernen auch. Ja. Für mich ist zum Beispiel, wenn es um Afghanistan geht, in den Schulen, Kindern erklärt wird, ja, wie viele Quellen werden aus Afghanistan benutzt? Welche Menschen erklären diesen Kindern, was in Afghanistan geschehen ist? Das wird immer von irgendwelchen Experten, die sind auch gut, ich habe nichts dagegen. Aber ich finde, es fehlt diese Quellenvielfalt und lokales Wissen aus diesen Ländern. Ich denke, wenn das unmittelbar geschieht von Menschen selbst, ist viel nachhaltiger für die Menschen, die das hören. Vielleicht können sie auch mehr verstehen. Ja, und das ist leider nicht der Fall.
Ja, ich wollte kurz so darauf reagieren. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Forschung und Praxis. Ja, wir in der Praxis sind einfach viel weiter oft und probieren sehr viele Sachen. Und das lokale Wissen und die regionale Entwicklung bauen wir immer mit ein. Das ist immer so eine Dauerschleife. Wenn ich das Schulsystem in Chile kenne, wenn ich selber als Schülerin in Afghanistan dann auf ein Mädchengymnasium bin, habe ich ja ganz andere auch Lernerfahrungen und Lernwege. Und mit der eigenen Migrationserfahrung bringe ich ganz andere, auch so hybride Formen von Verständnis und wieder zurückgeben und Reflexion mit, als eine Person, die natürlich das nicht hat. dass wir die Empirie hier vor Ort haben, diese nutzen und die natürlich einbinden mit den Theorien, die total kritikwert sind. Aber es kommt auf die Akteurinnen an. Wer gestaltet solche Workshops? Eben zum Beispiel in welcher Sprache? Das sind ja auch alles Quellen. Also ich verstehe die Kritik auf die Quellenvielfalt mit der direkten Einbindung. Aber würde sagen, da ist zu Recht, und das ist ja auch die Aufgabe der Forschung, alles sehr bedacht und in Ruhe und ne, mit auch in größeren Zeiträumen zu betrachten. Aber die Forschung verschläft leider auch sehr oft sehr viel und kommt, wenn es mal dran ist, dann auf Entwicklungen zurück, die aber schon längst passiert sind im Alltag, unter der Jugend, in der Schule. Das Wort globales Lernen, wie gesagt, finde ich auch viel zu groß und von mir aus können wir das sehr gerne ersetzen. Darum geht es gar nicht, dass man daran bleibt, aber die Praxis, die ist viel weiter, will ich damit sagen. Die hat schon sehr verstanden, dass Entwicklung nicht übergestülpt werden kann und was bedeutet überhaupt entwickeln, wer will wen entwickeln. Also das wollte ich nur noch mal erwähnen, dass die Praxis weiß, wie sich das zum Beispiel anfühlt, was es verändert. Was es in Jugendlichen in einer bestimmten Phase oder für Kindern ausmacht, sich ausgegrenzt zu fühlen, sich ausgeschlossen zu fühlen, keine Bezugsgruppenzugehörigkeit zum Beispiel zu bekommen und antwortet darauf sicherlich intuitiv auch, oft aber auch doch aus der fachlichen Perspektive einer Erzieherin, einer Sozialarbeiterin, einer Lehrerin. Und das ist einfach ein anderes Lernkonzept, als jetzt, wenn die Forschung darauf guckt, welche Welt will wem welches Wissen beibringen. Also es sind andere Ebenen der Arbeit. Und das wäre ganz gut, wenn Forschung die Praxis ein bisschen eher einbeziehen würde. Und das tun wir eben in diesem Projekt gerade. Und das ist das Gute an diesem Projekt, ja.
Muss aber einhalten. Ja. Wie viele Philosophen kennt man aus afrikanischen Ländern? Wie viele Philosophen sind im Curricula in den Schulen zum Beispiel in Deutschland aus asiatischen Ländern? Welche Politikwissenschaftlerinnen kennt man aus diesen Ländern? Welche Expertinnen aus lateinamerikanischen Ländern, ja, kennt man hier? Das meine ich als fehlende Quellenvielfalt, ja, in diesen ganzen Systemen. Eigentlich radikal sollte dieses Wissen, wo in verschiedenen Teilen der Welt auch entstanden ist, ja, auch fließen zu lassen in diesen Konzepten. Und das ist etwas, was vielleicht noch geschehen muss. Ja.
Viele Dinge stehen in bestimmten Lehrplänen, aber eben nur als Wort, als Stichwort. Und die Chance zu sagen, durch die Vertiefung wollen wir genau diesen partizipatorischen Ansatz reinholen, dass die Akteure, die selber reden, die sind, die die Betroffenenperspektive vermitteln, dass dieser Raum geschaffen wird.
Wenn man das Problem richtig angehen möchte, muss strukturell gelöst werden.
Ja, also das fängt bei uns an. Das heißt, jeder einzelne Mensch kann da sowas beitragen, damit das Thema, also globales Lernen mehr verbreitet wird. Aber die Regierungen können natürlich auch viel tun. Ja, also das muss man auf verschiedene Ebenen ja betrachten.
Ich versuche, Menschen zusammenzubringen, versuche damit emanzipatorische soziale Bewegungen zu stärken, auch im Bereich Bildung selbst. Versuche Perspektiven, die eher in sozialen Bewegungen oder auch in Bildungsbewegungen präsent sind, in Institutionen zu tragen. Menschen, die halt im Orientierungsrahmen globales Lernen sitzen, die haben auch gute Absichten natürlich, aber denen fehlen sozusagen auch irgendwie kritische Perspektiven auf ihr eigenes Handeln vielleicht oder sind auch eingebunden in problematische institutionelle Prozesse und Hierarchien. Und dass ich die Möglichkeit habe, auch in sowas reinzugehen und auch dort in einem konstruktiven, kooperativen Prozess so Perspektiven zu stärken, und das mit einer bestimmten Haltung zu tun, so diese Arbeit auf diesen unterschiedlichen Ebenen, das sehe ich so als aktivistische daran und sehr viel Ideal dabei.
Thank you.
Migrantische Gesellschaft.
Sorgearbeit.
Sorgearbeit.
Perspektiven.
Reflexionsräume. Globales Lernen.
Globales Lernen.
Postmigrantische Gesellschaften in Deutschland.
Wir haben uns Allianz genannt.
Enriquecernos con mutuamente. Gemeinsam zu lernen.
Gemeinsam gerecht global.
Sorgen, Lernen, Handeln in postmigrantischen Allianzen.
Podcast.